Den musst du halt irgendwie irgendwann im Popo haben, dass du den mit immer berechnest.
Das heißt, wir müssen immer so funktionieren, dass wir 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche eigentlich Brände löschen.
Es steckt ja im Namen drin. Ich meine, wenn ich Workflows ändere, ändere ich Arbeitsabläufe.
Ja, Moment mal. Ihr seid doch alles Akademiker. Den Rest kann man sich komplett googeln.
Aber in die Menschen zu investieren, scheint mental schwieriger zu sein.
Ich lerne etwas, mache einen Haken irgendwie dran und habe das wie so eine Checkliste abgehakt.
Und so gesehen verstehe ich das, wenn Unternehmen sagen, Teamfähigkeit und Problemlösungskompetenz sind uns wichtig, müssen vermittelt werden und sind aus unserer Sicht heute im Unternehmen noch nicht gut genug verankert, obwohl sie vielleicht schon nach vermeintlich agilen Methoden arbeiten.
Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt.
Hallo Holger.
Hallo Alex.
Na, wie geht's dir?
Gut, ich war die Woche nur einmal unterwegs. Das ist ja, wenn ich mir so die letzten 2 Jahre angucke, wenig. Und so damit geht's mir gerade ganz gut. Mit weniger Reisen, mehr Zeit zu Hause und mal diesem Gefühl, zu Hause auch mal Dinge erledigen zu können. Und sei es nur, den Gehweg vom Laub zu befreien.
Och Gott, da produzierst du sofort wieder ein schlechtes Gewissen bei mir, wenn ich in meinen Garten schaue. Und ja, weil ich hatte diese Woche tatsächlich auch ein bisschen Reiserei. War beim Kunden in Hessen und durfte mal wieder, weil ich bin ja gar nicht so häufig unterwegs, also schon gar nicht so häufig, wie du es, glaube ich, in den letzten paar Jahren warst. Aber treffsicher mal wieder in so ein Bahnfiasko gestolpert. Zumindest bei der Rückfahrt. Hinfahrt hat gut funktioniert, weil gestern wurde spontan eine Fliegerbombe in der Nähe von Kassel entschärft. Und das führte dazu, dass auf der Hauptstrecke durch diese Landen irgendwie sämtliche ICEs da nicht vorbeikamen, weil die natürlich verständlicherweise da nicht vorbeifahren sollten. Hat aber die Konsequenz gehabt, dass ich anstatt mit ICEs mit lauter Stadtexpressen dann in den Süden der Republik fahren durfte, mit entsprechender Verzögerung.
Aber du siehst doch viel mehr von der Welt.
Natürlich, natürlich. Nach so 3 Tagen planen und machen mit 150 Personen und ganz viel Kommunikation ist es genau der Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt schaue ich mir den deutschen Wald an.
Und wie es ihm so gerade geht.
Genau, genau. Aber ansonsten bin ich ganz, ganz guter Dinge. Hab auch diesmal wieder jede Menge gelernt. Gruppendynamische Dinge, wie Unternehmen sich so in ihrer Weiterentwicklung dann aufstellen und die Sozialsysteme sich verhalten, war auch wieder sehr interessant.
Ja, und Lernen ist ja tatsächlich das, was wir uns überlegt hatten, zum Thema der heutigen Episode zu machen. Und der Anlass dafür liegt schon eine ganze Weile zurück. Ende Juli habe ich nämlich meinen ganzen Samstag bei der Feuerwehr verbracht. Das hatte ich dir auch schon mal so erzählt. Und zwar nicht in einem Einsatz. Das kann ja auch mal vorkommen, dass die länger dauern, sondern zum Lernen. Wir haben nämlich vor einiger Zeit ein neues Drehleiterfahrzeug bekommen und ich habe eine Ausbildung als sogenannter Korbmaschinist für das Vorgängerfahrzeug. Also zur Erklärung, ich darf diese Drehleiter, also das Auto nicht fahren, aber ich darf halt in diesem Rettungskorb sein und den bedienen, also hoch runterfahren und auch aus dem Korb löschen. So, und wie gesagt, für die alte Drehleiter hatte ich diese Ausbildung, für die neue noch nicht. Und wie das immer so ist mit Technik, die entwickelt sich ja weiter. Und es ist tatsächlich so, dass da eine ganze Menge zu lernen war. Und erst dachte ich so, boah, ein ganzer Tag ist aber ganz schön viel. Am Ende des Tages war ich davon überzeugt, dass es schon fast noch zu wenig war.
Ach, jetzt guck an. Also, ja, ja. Also als Laie, ich meine, ich bin mit dem Metier ja überhaupt nicht zu Hause. Denke ich mir so, ja gut, so ein Teleskopdingen, so wie auf dem Bau und dann gibt es einen Knopf für nach oben und nach links und einmal drehen und oben ist der Korb und da habe ich dann meinen Schlauch und dann geht's los. Wahrscheinlich ist es nicht ganz so trivial, wie ich das gerade dargestellt habe.
Naja, im Großen und Ganzen ist es so, also ne, das ist halt eine Leiter, die ausfahrbar ist auf irgendwie 23 Meter Rettungshöhe und da ist halt dieser Korb da vorne dran und das war bei der alten Leiter genauso. Was wir jetzt aber neu dazu haben, ist ein Knickgelenk. Warum? Naja, diese Leiter, kannst du dir vorstellen, also wenn du die ausfährst, das ist halt so wie so ein Zollstock, den kann ich halt auch auf 2 Meter ausfahren und wenn ich dann irgendwo anlege, dann könnte ich ja da von unten nach oben steigen und an einem Dach irgendwas tun beispielsweise. Was aber, wenn jetzt wir uns mal so eine Industriehalle vorstellen, die ja eine gewisse Höhe hat, aber insbesondere eine Tiefe. Und wenn jetzt mitten auf dieser Halle ein Feuer ist, dann kommen wir da mit dieser Drehleiter nicht hin. Also wir können mit Glück dann ganz hoch fahren und müssen dann von oben löschen. Ja. Aber durch dieses Knickelement kommen wir halt auch viel besser auf solche Tiefen in die Tiefe oder auch wenn wir von vorne an ein Gebäude ranfahren und es brennt beispielsweise auf der Rückseite des Daches, könnten wir das Gelenk zu so einer umgekehrten V-Form abknicken und über den Dachfirst hinübersetzen, sodass du auf der anderen Seite noch arbeiten könntest. Und es muss ja nicht immer ein Feuer sein, es kann ja auch sein, dass ein Sturm dafür gesorgt hat, dass da viele Dachziegel lose sind und dann müssen wir halt daran.
Also du kannst quasi um die Ecke leitern.
Ganz genau. Und das ist halt auch etwas, was neu ist. Und du hast ja noch eine Ebene mehr. Also du hast in dem Korb ja eine Steuerung rauf und runter. Dann die Leiter ausfahren und wieder einfahren. Und natürlich schwenken nach links und rechts. Das sind also schon mal 3 Ebenen. Und jetzt hast du noch diesen Knickarm dazu. Das will insbesondere geübt werden. Also das ist etwas, das kann ich jetzt in der Theorie leicht erklären. Aber wie das Ganze so wirklich funktioniert, erlebst du halt erst, wenn du es mal machst. Und was noch hinzukommt bei diesen Leitern, das hatte die Alte auch, die haben einen sogenannten Nachlauf. Das heißt, du fährst die Leiter weiter aus, also das ist so ein Joystick, den ich da bediene, also es ist wirklich so, nach vorne weiter ausfahren, nach hinten wieder einfahren und du drückst den nach vorne und dann bringst du den in Neutralstellung und dann läuft die noch ein Stückchen weiter. So, das musst du halt wissen. Wenn du an ein Gebäude ranfährst und du
rempelt das Ding dagegen.
Dann rempelt das Ding dagegen. So, also diesen Nachlauf, den musst du halt irgendwie irgendwann im Popo haben, dass du den mit immer berechnest.
Aber jetzt mal eine spannende Frage für unsere Zuhörer. Ja. Also ich finde es ein total spannendes Thema, aber bevor wir da jetzt im Nerd- und im technischen Nerd-Bereich abrauschen, du fandst ja aber, glaube ich, wahrscheinlich abgesehen von deinem Interesse an diesen technischen Dingen, in ganz anderen Aspekten ja wahrscheinlich auch nochmal ganz interessant, glaube ich.
Ja, genau, also was ich wirklich interessant fand, war, ich habe darüber reflektiert, dachte, warum bin ich bereit, einen gesamten Samstag in Lernen zu investieren? Ja. Und dann schaue ich in Organisationen und da ist das nicht so ausgeprägt, dass Menschen sich die Zeit nehmen, etwas Neues, und ich meine auch in Organisationen erleben wir ständig was Neues. Da kommt hier irgendwie ein neues Tool und da gibt's neue Abläufe zu lernen. Und wir nehmen uns aber immer seltener die Zeit, das einmal wirklich zu durchdringen. Und warum funktioniert das in diesem Ehrenamt und in der Arbeit, wo wir auch noch Geld dafür kriegen, funktioniert es nicht? Das ist das eine, was ich so dachte. Und das andere, was für mich halt wirklich bezeichnend war, das ist das, was ich halt auch in meinen Trainings, die ich gebe, beherzige. Die Leute müssen ins Erleben kommen. Also über das Erleben lerne ich viel besser als durch das. Ich könnte natürlich auch jetzt die Gebrauchsanweisung für diese neue Drehleiter mir durchblättern und dann hätte ich theoretisch das Wissen, aber es muss halt erlebt sein.
Ja. Ja,
und dann war noch etwas, was Martin, unser Ausbilder, wirklich toll gemacht hat. Der hat uns nämlich auch aus Fehlern lernen lassen. Also konkretes Beispiel war, wir haben ganz viele Anbauteile für diese Leiter. Wir können da beispielsweise eine Krankentrage da drauf festmachen, sodass wir Personen auch aus höheren Stockwerken über diese Drehleiter aufs Erdniveau bringen und dann eben an den Rettungsdienst übergeben, weil es eben manchmal sind Personen nicht mehr durch einen Treppenraum transportierbar. Und diese Krankentrage muss halt da befestigt werden. Und da hat er uns halt einfach diese Anbauteile gegeben und gesagt, so, bau das mal da drauf und jetzt befestigt mal diese Krankentrage. Und da sind halt so Spanngurte dran und die kann man halt über Kreuz oder längs oder mit einem Winkel nach innen. Und anstatt zu sagen, so baut ihr das auf, hat er gesagt, probiert mal das so zu befestigen, dass es wirklich gut hält. Und dann haben wir alle intuitiv erst die falsche Befestigung gewählt und haben es dann anders gebaut, also für uns kontraintuitiv und dann hielt es bombenfest.
Ja.
Und das werden wir nicht vergessen, weil wir eben das beides ausprobiert haben und jetzt wissen, was da gut funktioniert.
Es erinnert mich an unseren letzten Podcast oder an die Aufnahmesituation mit unserem letzten Podcast. Also für die, die denn zugehört haben, können sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir ja eigentlich vorhatten, einen Live-Podcast auch zu publizieren, was dann mittelprächtig gut funktioniert hat, weil unsere Aufnahmetechnik die Technik hat uns einen Streich gespielt. Ich würde schon sagen, in der Verantwortungsübernahme, wir haben uns einen Streich gespielt, indem wir etwas nicht richtig beherrscht haben.
Und das stimmt.
Nur mit dem Unterschied würde ich sagen, ich glaube, wir haben da gelernt. Also ich weiß jetzt wirklich, an welchen Punkten wir das nächste Mal, wenn wir das machen, irgendwie das zumindest nicht mehr machen, weil wir es so schmerzhaft in Anführungszeichen haben lernen müssen, weil nämlich die ganze Aufnahme ja nichts geworden ist. Aber was ich jetzt bei dem, was du beschrieben hast, ja jetzt sehr bemerkenswert finde, dieses Lernen in einer geschützten Umgebung, das war ja bei uns völlig anders. Das heißt, uns ist es ja im wahrsten Sinne des Wortes in der Live-Performance ja passiert.
Genau.
Und mussten mit diesen Konsequenzen jetzt irgendwie arbeiten. Was ihr gemacht habt, ihr habt dieses Lernen und dieses Scheitern in einem Kontext gemacht, in dem ja eigentlich nichts passieren konnte. Und das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte.
Und es geht ja auch gar nicht anders. Stell dir mal vor, wir hätten, wie eben gesagt, einfach nur das Handbuch gelesen. Dann kommt der erste Einsatz. Wir sollen da eine Person aus dem dritten Obergeschoss über diese Krankentrage holen. Und dann fummeln wir da 10 Minuten dran rum und probieren erstmal, wie wir das Ding da ordentlich befestigen. Da,
ja, oder im schlimmsten Fall, es passiert ein Unfall dadurch.
Die dürfen erwarten, wenn wir mit diesem Gerät da anrücken, dass wir das dann auch beherrschen.
Also ich wollte vor allem darauf hinaus, dass das, du wolltest ja auf das Scheitern quasi hinaus und aus dem Fehler lernen.
Genau, ja.
Was ich in Unternehmen ja häufig beobachte, wenn man dieses Thema reinbringt mit dem Scheitern, dass es ja ganz komische Cargo-Kults zu dem Thema gibt. Also
ja.
Als Beispiel hatte ich ernsthaft schon erlebt, in einem Software-Team, die sich mit einem kleinen Raspberry Pi und einem kleinen Lautsprecher irgendwie eine kleine Logik programmiert haben, die den Jenkins anzapft. Und jedes Mal, wenn der Jenkins irgendwie rot anschlägt, weil ein Test fehlgeschlagen ist, kam eine Bombe aus diesem Lautsprecher, also ein Geräusch einer Bombe aus dem Lautsprecher. Und die Reaktion des Teams war, alle standen auf und haben gesagt, hey, wir haben einen Fehler gefunden. Ob das jetzt, also deswegen meinte ich, das sind so komische Kulte, wo ich denke, so, naja, ob es da jetzt wirklich um ernsthaftes Lernen geht, weiß ich mittlerweile auch nicht mehr so. Aber das finde ich jetzt halt eine schöne Geschichte. Also das Lernen und das Scheitern zu nutzen um des Lernen willens, aber in einem Kontext, in dem ein Safe Space ist.
Und jetzt ein Thema in eigener Sache. Wie du sicher schon festgestellt hast, unterhalten sich Holger und ich liebend gern einmal im Monat über Themen unserer modernen Arbeitswelt. Das machen wir natürlich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Community und die Menschen, die uns jeden Monat treu zuhören. Deshalb interessiert uns auch eure Meinung. Geht ihr mit den Themen d'accord? Habt ihr eine andere Meinung? Habt ihr eine Anregung für neue Themen? Ihr könnt das zum Beispiel bei Spotify unten auf der Podcast-Seite bei jeder Episode unter Fragen und Antworten einen Kommentar, eine Anregung oder auch eure Kritik hinterlassen. Wir freuen uns schon jetzt riesig auf eure Impulse.
Ja, in Ruhe üben können und das gibt halt auch Sicherheit, ne? Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dann traust du dich eben auch viel mehr mit diesem Gerät umzugehen. Und im Firmenkontext erlebe ich das halt, dass es seltener gemacht wird. Konkretes Beispiel neulich bei einem Kunden, da haben wir über Kommunikation geredet, was ja bekanntermaßen eines der schwierigsten Themen überhaupt ist. Und dann habe ich gesagt, was für Kommunikationskanäle könnten wir denn für unser Projekt nutzen? Da habt ihr mal über einen Teams-Kanal nachgedacht. Und die Hälfte der Leute sagte, oh ja, das ist eine gute Idee. Und die andere Hälfte sagte, was ist denn ein Teams-Kanal?
Ja.
Ich kenne Teams, wir arbeiten damit, aber nicht mit Kanälen. Nee, ich mache da halt Videokonferenzen drüber.
Ja, klar.
So, ne? Und da brauchen wir erstmal eine Schulung. So, also immerhin kam dann dieser Wunsch nach einer Schulung. Aber das zeigt halt, dass wir mit dem, was uns als Handwerkszeug in der Organisation gegeben ist, oftmals gar nicht gut umgehen können.
Ja, und mir ist ein zweiter Aspekt jetzt gerade noch durch den Kopf gegangen, um bei dem Beispiel, das du gebracht hast, mit der Feuerwehr zu bleiben. Ihr habt Einsätze, in denen ihr einen Brand löscht oder ein Problem löst. Es sind ja nicht nur Brände, wie du ja gerade auch gesagt hast.
Ja.
Jetzt nimmst du dir diesen Samstag, aber das ist ja nichts Einmaliges, sondern wenn ich es richtig gelernt habe, und ich bin ja kein Feuerwehrmann, macht ihr regelmäßig Übungen, Ja. Nicht nur bei diesen neuen Dingen, wie das, was du jetzt gerade hattest, sondern auch, um andere Dinge zu üben, sie präsent zu halten, damit ihr in der Situation, in der ihr die Probleme lösen müsst, wenn es brennt, wenn ein Baum, wenn ein Katastropheneinsatz und so weiter und so fort da ist, dann auch reagieren könnt. Und das ist ja, das sind ja alles lernende Dinge. Also lernen jetzt gar nicht mal nur im Sinne von, ich muss etwas Neues lernen, wie du jetzt mit deiner Drehleiter da an diesem Samstag, aber auch dieses Lernen, wie funktioniert unsere Gruppendynamik? Und Lernen im Sinne von Manifestieren des bereits Bewussten. Also nochmal verinnerlichen, wie sind die Abläufe, wann hüpfe ich aus dem Auto raus, wer macht als erstes die Analyse, wer macht irgendwie die Hydranten. Und wie gesagt, ich plapper da viel Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, aber so stelle ich es mir vor. Aber wenn ich mir das so vor Augen führe und das jetzt dann vergleiche mit Firmen, dann habe ich das Gefühl, dass Firmen den Anspruch haben, dass sie als Firma permanent im Feuereinsatz sind. Und die Erwartungshaltung ist, etwas anderes kann es gar nicht geben, weil es ist ja ineffizient, das kostet das Geld und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen immer so funktionieren, dass wir 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche eigentlich Brände löschen. Und damit meine ich jetzt nicht Brände in diesem übertragenen Wortspiel, sondern dass wir performen müssen. Dass wir Einsatz haben. Das heißt, wir haben nie die Zeit in Unternehmen oder seltenst, wo man sagt, das ist explizite Vorbereitungszeit. Was weiß ich, ich nenne jetzt mal in der Softwareindustrie sowas wie Coding-Dojos oder Hackathons.
Genau, daher kennen wir das nämlich. Also wir haben ja schon, zumindest im Software-Engineering, haben wir vergleichbare Konzepte.
Aber das gibt's so selten. Also es gibt's noch seltener in Nicht-Software-Bereichen, aber auch in Software-Bereichen sehe ich das viel zu selten. Und wenn dann wirklich in so einem Kontext, wie wir hatten, in der Vorbereitung hatten wir kurz dieses Thema für die Zuhörer, von wegen, was verstehen Firmen häufig unter Agilität? Also, und hier habe ich ein ähnliches Muster. Es wird gerne mal so als Mitarbeiterbespaßungstermin irgendwie erachtet, als sozialen Schmierstoff. Aber nicht, dass das ein Teil unserer unternehmerischen Tätigkeit ist, zu trainieren für den, in Anführungszeichen, Ernstfall. Ja. Dass das überhaupt nicht, sondern das ist immer so, ja, wir tun ja unseren Mitarbeitern was Gutes. Das ist ungefähr so wie der Yogakurs irgendwie, der angeboten wird irgendwie, oder eine Achtsamkeitsatemübung, die in der Mittagspause angeboten wird. So ist das auch, wird das wahrgenommen. Und das finde ich einen interessanten Punkt, warum in Unternehmen noch nicht verstanden wird, dass solche Dinge für die Fähigkeit in, jetzt komme ich wieder an den Begriff des Ernstfalls, ne, dann, wenn wir ein aktives Problem für einen Kunden lösen, dass dafür eine gewisse Vorbereitung und Übung auch notwendig wird. Und das existiert förmlich nicht.
Nee, und es wird auch vorausgesetzt, dass wenn sich die Arbeitsmittel ändern, dass ich die neuen Arbeitsmittel sofort beherrsche. Ne? Um bei dem Beispiel zu bleiben, ich wäre mit der alten Drehleiter im Einsatz und irgendwann heißt es so, nee, komm, hier, schieb die mal beiseite, wir haben hier eine neue und jetzt arbeitet damit weiter, ohne dass wir das Ding jemals vorher gesehen hätten. Ja. Und das passiert in Unternehmen tatsächlich. Ja. Also was ja jetzt gerade in vielen Unternehmen passiert, die mit SAP arbeiten, dass die auf S/4HANA migrieren, weil eben das R3-System Ende 2027 abgekündigt wird. Ja. So, und ich erlebe es oft, dass diese Migration als ein rein technisches Projekt betrachtet wird. Mhm. Also da muss ich halt Daten migrieren und da müssen Datenbanken aktualisiert werden und also lauter technische Dinge sollen da passieren und die müssen auch passieren. Und was dann oftmals vergessen wird, ist, dass aber die Menschen, die mit dem jetzigen System arbeiten, zukünftig mit einem System arbeiten, was anders aussieht. Also das, man kann zwar die alte, herrlich graue Benutzungsoberfläche wohl weitgehend erhalten, aber die Abläufe ändern sich halt in Teilen, weil in S/4HANA eben gewisse Prozesse anders implementiert sind und auch gewisse Modelle plötzlich anders da sind. Also
ja.
Das habe ich jetzt auch gerade in einem Projekt gelernt, was glücklicherweise eben so schlau ist zu sagen, nee, wir betrachten diese Migration als eine Veränderung, die die gesamte Organisation angeht und wir müssen eben auch an die Menschen denken, die mit diesem System heute arbeiten und auch zukünftig arbeiten werden und deren Bedürfnisse nach einer Sicherheit zu wissen, was sie denn zukünftig erwartet, müssen halt von vornherein berücksichtigt werden. Also und das bedeutet, die müssen den Raum zum Lernen bekommen.
Genau. Und vielleicht noch eine Stufe kleiner, weil bei dem Beispiel mit diesen ERP-Systemen ist ja auch gerne mal so, das sind ja auch gewachsene Prozesse, die sich um diese Software dran rumgestrickt wurden, die dann gleichzeitig nochmal aus guten Gründen hinterfragt werden, ob manche Spezialprozesse, die man sich über die letzten 10 Jahre irgendwie angeeignet hat, auch nochmal, also für sich so einen Business-Kontext, einen Business-Prozess irgendwie nochmal komplett zu überlegen, das sind ja dann auch Dinge, die nochmal geändert werden müssen und selten dann in der Kommunikation, wie das im Neuen dann funktioniert, also nicht nur auf das Tool, sondern auch auf der Prozessebene selten geschult wird. Aber um da jetzt nicht ganz so, weil das ist ja ein Riesenthema, das kannst du sogar ein bisschen kleiner sehen mit einem trotzdem gleichen Impact. Bei einem Kunden von mir ist die Überlegung, dass sie innerhalb von Jira, also die nutzen zum Tracking und zum Organisieren der Arbeit Jira und sind jetzt am Überlegen, dass sie in ein anderes Projekt mit anderen Workflows wechseln. Also wir sind immer noch im gleichen Tool, da wird eigentlich nicht viel geändert, aber dennoch ist gerade so die bei manchen die Haltung, naja, das müssen wir ja nur den ganzen Ticketkrempel müssen wir dann nur migrieren in das neue Projekt, in die neuen Statuszustände, die dort irgendwie existieren. Aber auf den Aspekt, die Menschen dazu integrieren und zu sagen, naja, wir müssen auch erklären, dass diese ganzen Workflows, diese ganzen Abläufe an nicht allen, aber an vielen Stellen anders laufen, dieser Aspekt wird selten beobachtet. Also nein, nicht beobachtet, sondern im Kopf behalten, dass das ein wichtiger ist. Also dieser menschliche Aspekt des technischen Changes.
Es steckt ja im Namen drin. Ich meine, wenn ich Workflows ändere, ändere ich Arbeitsabläufe und die Arbeit wird von Menschen erledigt. So. Und wenn sich Abläufe ändern, dann sollten die das wissen. Und ganz wichtig ist auch, dass sie verstehen, wozu das eigentlich ist. Ja. Denn sonst ist der Frust groß, wenn plötzlich ein vielleicht aus Sicht vieler Anwenderinnen und Anwender nicht guter Arbeitsablauf durch einen anderen ersetzt wird, der aus ihrer Sicht auch nicht gut ist. Mhm. Also was ist eigentlich überhaupt der Grund? Und das ist auch, um bei dem großen Thema zu bleiben, bei diesen SAP-Migrationen so, dass dann die Anwenderinnen sich auch sagen, so, was habe ich denn von S/4HANA? Nix. Warum macht ihr das eigentlich? Und es gibt halt einen ganz einfachen, ja, am Ende vertraglichen Grund, der dahinter steht. Und den kann man auch so erklären.
Den kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber man wird an der Faktenlage nichts ändern.
So sieht's aus, genau. Ja. Hast du das auch schon mal erlebt, wenn ich in Organisationen bin und über das Thema Lernen und Weiterbildung rede, dass dann viele Menschen auch das Gefühl haben, wenn ich mir Zeit zum Lernen nehme, dann geht das zulasten meiner Kolleginnen und Kollegen, die ja in der Zeit noch mehr richtig arbeiten müssen, weil ich ja weniger in Anführungsstrichen richtig arbeite.
Ja, habe ich erlebt und auch in die andere Richtung, dass die sozusagen nicht in dieser Trainingsmaßnahme oder Weiterbildung teilnehmen, dann irgendwie denken, ah ja, Mensch, der ist halt so kurz vor Urlaub. Ne? Oder dann auch von Führungskräften. Also, und das ist im Prinzip die gleiche Idee, aus zwei Perspektiven gedacht. Also der eine, der nicht geht, der denkt, der lässt die Leute also sprich, das Lernen ist quasi der Urlaub. Und weil man ja in Anführungszeichen Urlaub macht, lässt man seine Kollegen allein. Und die denken so, ja super, und wir müssen jetzt hier arbeiten und müssen den Käse irgendwie von der Person irgendwie noch mit abfrühstücken. Ja doch, kenne ich.
Ja, und viele Unternehmen sagen ja auch, naja, Lernen ist halt teuer. Und wenn ich jetzt auch noch lerne über Erleben, ist es noch teurer, weil es halt noch viel länger dauert. Mhm. Aber ne, wenn ich jetzt mal den Eingang wieder nehme, ich habe halt 7 Stunden Zeit investiert, 7 Stunden meiner Freizeit, um diese neue Drehleiter irgendwie beherrschen oder einigermaßen beherrschen zu können.
Ja.
Das ist auch eine Investition. Und ohne Investitionen gibt es halt keine Weiterentwicklung. So einfach ist das.
Genau.
Und diese Kosten, die ein Unternehmen hat, interessanterweise werden immer nur Schulungs- und die An- und Abreisekosten und ähnliche gesehen, aber das ist nur ein kleiner Teil. Also es gibt tatsächlich Statistiken, die sagen, 57% des Anteils an Weiterbildungskosten sind die Personalausfallkosten. Also die Lohnkosten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die halt in der Zeit nicht produktiv arbeiten. Und nur 23% der Kosten sind tatsächlich die Kursgebühren und die TrainerInnen, die ich halt buche.
Das ist ja ähnlich bei diesen ganzen Change-Vorhaben. Ich werde auch häufig von Kunden gefragt, naja, was kostet denn so ein Change? Und dann kommt gerne mal dieser Blick so, naja, wenn du mich jetzt fragen würdest, was mein Tagessatz ist und was du wahrscheinlich zahlst und wie lange wir dafür brauchen, dann wäre das natürlich ein Blickwinkel, aber ganz bestimmt nicht der einzige, sondern das ist vorwiegend eure Energie, die ihr in diesen Change mit reinpackt und auch die dahinterliegenden Kosten, weil die Menschen in dieser Situation ja nicht produktiv sind. Und das ist ja ähnlich dann hier bei dieser Lernerei, dass nur das gesehen wird, was formal die anrechenbaren Kosten sind, wie die Trainingskosten, die Venue, die ich miete und was auch immer noch so alles dazukommt, aber nicht eben genau diese Verdienstausfallzeiten.
Ja. Und das Interessante ist, ich mache aus, dass viele Organisationen da sich scheuen zu investieren, weil sie sagen, das ist halt sehr, sehr teuer. Aber dieselben Unternehmen kaufen neue Maschinen oder bauen neue Hallen und wissen genau, dass das erstmal eine Investition ist, die sich über viele Jahre amortisieren muss. Und da ist es völlig normal.
Ja.
Aber in die Menschen zu investieren, scheint mental schwieriger zu sein.
Und das ist, also ich nehme das bei einem Kunden aktuell sehr unterschiedlich war. Das hängt ein bisschen davon ab, wo. Es hat gerade getriggert, dass du gesagt hast, neue Halle. Also bei denen ist es so, die wollen ein neues Produkt auf den Markt bringen und brauchen irgendwie auch eine neue Produktionshalle dazu. Da in dem Bereich wird tatsächlich sehr viel Energie draufgelegt, die Personen, die an diesem neuen Standort dieses neue Gerät aufbauen, dort auch in die Bildung, weil sonst funktioniert diese Produktion nicht. Weil die wird, also da ist die Erkenntnis sehr wohl da. In manchen anderen Bereichen ist die nicht ganz so stark ausgeprägt. Also es hängt, ist es eine Mutmaßung von mir, vielleicht einfach von der Offensichtlichkeit dieser Notwendigkeit ab. Und bei manchen ist das Unternehmen sichtlich offener dafür, weil es sich förmlich aufdrängt, wie in dem Fall. Ne? Also wenn ich eine Produktionsstraße habe, bei der die Mitarbeiter, die da arbeiten, keine Ahnung haben, wie sie von hinten bis nach vorne diese Produktion durchführen, dann ist es offensichtlich, dass es nicht funktioniert. Wenn ich jetzt einen Organisationschange irgendwie habe und möchte mich damit auseinandersetzen, wie das funktioniert und möchte das lernen, dann ist die Erwartungshaltung, ah ja gut, hier ist doch das Safebook oder hier ist doch der Scrum Guide oder welches Framework auch immer man jetzt benutzen möchte. Und dann wird das ja alles schon so funktionieren. Also, und da habe ich dann den Eindruck, dort ist das Lernen eher, ja, so ein Tand und an anderen Stellen nicht. Also ich glaube, es hängt immer davon ab, wie offensichtlich die Notwendigkeit für Unternehmen ist.
Definitiv, aber insgesamt hängen wir in Deutschland halt im EU-Durchschnitt hinterher. Ich habe mal Zahlen rausgesucht vom Statistischen Bundesamt, dass im Jahr 2022 in Deutschland rund 8% der 25- bis 64-Jährigen an einer Bildungs- oder Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen haben. Mhm. Und in den EU-Mitgliedstaaten waren das im Durchschnitt 12%.
Ist natürlich, insgesamt sind das, finde ich, wenig oder eine kleine Werte. Aber wenn wir die im Verhältnis setzen, ist das gerade mal 2/3 des europäischen Durchschnitts.
Und noch eine interessante Zahl, finde ich, dass in Unternehmen mit 10 bis 19 Beschäftigten bieten 57% so Lehrveranstaltungen oder Weiterbildung an. Mhm. Und in Unternehmen mit 1000 und mehr Beschäftigten sind das 95%. Also das scheint auch etwas zu sein, was sich vermeintlich große Unternehmen besser leisten mögen. Ob sie es können oder nicht können, will ich jetzt gar nicht sagen, aber mögen.
Da muss ich jetzt total schmunzeln, weil ich gebe dir mal ein Zitat eines Geschäftsführers. Also ich war ja nicht immer selbstständig, ich war ja auch festangestellt in unterschiedlichen Konstellationen. Und in der ersten Firma, als ich so als junggebackenes Greenhorn irgendwie aus dem Studium gestolpert irgendwie gearbeitet habe, da kam tatsächlich von dem Geschäftsführer der Satz, Ich glaube, ich wollte auf eine Konferenz, wenn mich nicht ja. täuscht. Irgend so ein Anlass war es auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, ja, nee, also das haben wir kein Geld für. Das war auch ein recht kleines Unternehmen mit, glaube ich, 20 Personen. Und die Begründung war, ja, Moment mal, ihr seid doch alles Akademiker. Den Rest kann man sich komplett googeln. Originalzitat. Das ist jetzt nicht erfunden. Das ist ein Zitat, wo ich dachte, so an diesen Satz muss ich noch das ein oder andere Mal in der Zwischenzeit denken, weil ich den so archetypisch finde für genau diese Haltung. Ah ja, wieso? Du bist doch schlau. Ne? Den Rest musst du ja schon selber. Auch diese Erwartungshaltung.
Ja.
Du musst dir das googeln. Gut, er hat nicht gesagt, das musst du in deiner Freizeit machen. Jetzt könnte man auch sagen, ja gut, dann nehme ich das in meiner Arbeitszeit und google. Aber das fand ich schon sehr entlarvend.
Ja, dahinter steckt vermutlich diese Idee, naja, das, was in diesen Vorträgen kommt, das kann man auch sich auf andere Art und Weisen aneignen. Ich bin in den letzten Jahren auf wirklich vielen Veranstaltungen gewesen und immer mehr bin ich davon überzeugt, dass die Vorträge oder Sessions einen großen Wert haben, aber der noch größere Wert liegt in dem persönlichen Austausch mit den anderen Teilnehmenden.
Mhm. Ja.
Also da habe ich oft viel mehr gelernt als in den eigentlichen Sessions.
Ja, und trotzdem erlebe ich, das habe ich ein paar Mal schon erlebt, gerade in lustigerweise in Führungskräfte-Workshops, wenn wir Workshops und Trainings zu dem Thema machen, dass es dann Personen gibt und gar nicht so wenige in diesen Gremien, die dann bei, du redest über die Agenda und dann sagst du, okay, wir behandeln noch folgendes Modell, egal welches Führungsmodell wir jetzt da haben. Mhm. Also ich glaube, bei mir war es damals irgendwie, ich wollte was mit dem Scarf-Modell behandeln. Und dann waren das so 20, 25 Personen, das war eine recht große Gruppe. Und dann war da wirklich so eine Handvoll so, oh ja, Scarf-Modell, haben wir alle schon gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, wunderbar, das passt. Ein Teil kennt es nicht. Aber was ich mit euch eigentlich machen wollte, ist neben dem Vorstellen mit euch in eine Diskussion gehen und euch miteinander arbeiten lassen. Wie sind von denjenigen, die die Erfahrung gemacht haben, das schon mal gelernt zu haben und die es nicht kennen, wie ist eure eigene Haltung dazu?
Mhm.
Ändert das etwas an eurem Führungsverständnis, wenn ihr darüber reflektiert? Die einen sagen vielleicht, ach Mensch, das kannst du überhaupt nicht gebrauchen. Die anderen sagen, ah, das ist ein interessanter Ansatz, da könnte man doch X, Y, Z. Und da habe ich so gemerkt, dass dann mit dieser Diskussion die Gesamtgruppe ganz schnell an dem Punkt war zu sagen so, ja nee, also wenn die das schon gemacht haben und wir noch nicht, ist ja egal, irgendwie das machen wir nicht. Aber eher so diese Haltung, ich lerne etwas, mache einen Haken irgendwie dran und habe das wie so eine Checkliste abgehakt und eben genau nicht, und das spricht ja genau wieder an deine Drehleitergeschichte, nicht zu sagen, was macht es mit mir? Ich reflektiere mich, ich überlege. Und das ist ja ein Großteil des Lernens, was ich meiner Meinung nach machen muss, anstatt nicht das nur gelesen zu haben, sondern auch verinnerlicht zu haben, auch kontrovers, auch zu sagen, das halte ich für nicht gut, als Beispiel, mit dieser Kontroverse umzugehen. Das ist doch der Moment, wo Lernen meines Erachtens nach passiert.
Korrekt. Und ich finde das auch mindestens in Ordnung, wenn nicht sogar super, wenn Teilnehmende miteinander und voneinander lernen. Ich habe gerade heute mit Agile Coaches von einem Kunden von mir gesprochen. Wir wollen da eine gemeinsame Veranstaltung für Führungskräfte planen. Und da haben wir dann auch genau dieses Thema diskutiert. Naja, die einen sind schon weiter als die anderen. Dann sage ich, das ist doch super. Dann können die doch ihr Wissen an die anderen weitergeben.
Genau.
Ja, dann brauchen wir jetzt nicht irgendwie das agile Manifest aufzumalen, sondern dann sollen die halt erklären, was für sie das Wichtige am agilen Manifest ist. Und die anderen, die es noch nie gehört haben, lernen das dann über Anekdoten. Was viel wertvoller ist, als das jetzt einfach da frontal runter zu nudeln.
Mhm. Ja, definitiv.
Aber ja, da ist noch viel Umdenken erforderlich, um Lernen dann auch zielgerichtet und aber auch attraktiv zu machen. Also ich finde auch so ein Lernen über Erleben viel attraktiver als eine Frontalbeschallung.
Ja.
Und die Trainings, die ich in den letzten Jahren gegeben habe, waren schwerpunktmäßig Trainings zum Erleben und das Feedback der Teilnehmenden bestärkt mich darin, dass das eine gute Idee ist, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch erste Erfahrungen sammeln zu lassen.
Ja, was ich auch interessant fand, das hattest du ja
auch nochmal rausgesucht, dass in einer Quelle von 2018, ich glaube, das war eine europäische Erhebung über die berufliche Weiterbildung, da ja auch rauskam, dass die Themen Teamfähigkeit und Problemlösungskompetenz immer stärker im Vordergrund stehen, was Weiterbildung angeht. Und da habe ich mich natürlich schon so ein bisschen so gefragt, wie korreliert es mit einer Abnahme von Interesse von zum Beispiel dem Thema Agilität, was wir ja auch in Unternehmen spüren, die sich ja vornehmlich mit solchen Themen beschäftigen.
Das ist unsere Wahrnehmung, ja.
Ja, das kann sein.
Ja. So, und das könnte vielleicht tatsächlich dann auch die Erklärung sein, wenn wir an agile Vorgehensweisen denken, denken wir auch an Rollen, die für sich die Verantwortung nehmen, Teams zu befähigen und Teams weiterzuentwickeln und auch eine Problemlösungskompetenz über richtige, gute Werkzeuge aufzubauen. Mhm. In der Welt da draußen erleben viele Menschen, auch Verantwortliche, oftmals was anderes, nämlich Teams, die so einen Scrum Master oder einen Scrum Master haben und mit denen im Wesentlichen Termine moderieren, ab und zu mal eine Retrospektive durchführen und, ich sag's mal ganz plakativ, bunte Flipcharts malen.
Genau. Mhm.
So, und das kriegen die nicht überein mit Teamfähigkeit und Problemlösungskompetenz. Und das ist nicht nur so, dass die Wahrnehmung der Verantwortlichen falsch ist, sondern manchmal liegt es auch an der Haltung der Personen, die diese Rolle wie Scrum Master einnehmen, die sich eben auch selber reduzieren auf diese Facilitation-Fähigkeiten.
Ja, ja.
Weil die, das ist meine These zumindest, vergleichsweise einfach erlernbar sind im Vergleich zu Konfliktmanagement, einer guten Moderation und auch einem Coaching, also einer coachenden Grundhaltung. Mhm.
Ja.
Und so gesehen verstehe ich das, wenn Unternehmen sagen, Teamfähigkeit und Problemlösungskompetenz sind uns wichtig, müssen vermittelt werden und sind aus unserer Sicht heute im Unternehmen noch nicht gut genug verankert, obwohl sie vielleicht schon nach vermeintlich agilen Methoden arbeiten.
Ja, und parallel dazu, was ich aber auch beobachte, ist, dass in Zeiten, ich meine, die wirtschaftliche Lage, zumindest bei uns in Deutschland, ist ja jetzt nicht gerade auf dem aufstreibenden Ast, sondern eher am Stagnieren, beobachte ich, dass darauf, zumindest in der Kommunikation, die ich wahrnehme, doch gar nicht so viel Wert gelegt wird. Es wird zwar immer bemängelt, was weiß ich, wenn Teams miteinander arbeiten, aber eben nicht so, wie es effektiv wäre und die daraus resultierenden Probleme. Naja, die müssen mehr miteinander reden oder warum ist denn jetzt Information A aus dem Team X nicht beim Team Y angekommen, weil die ja was ganz anderes jetzt gebaut haben und das kann doch nicht sein. Gerne mal flankiert mit so Ausdrücken wie so, ja, die sind doch alle schon erwachsen, die müssen das doch irgendwie miteinander hinkriegen.
Genau.
Ne? Also, dass die Kommunikationsschwierigkeiten und die Probleme aus dieser mangelhaften Kommunikation und Klärung und Transparenz schon jeden Tag bemängelt wird. Aber sich hinzusetzen und zu sagen, ah, woher kommt die und wie können wir dran ansetzen, brauchen wir Personal, das sich mit diesen Themen irgendwie beschäftigt. Das ist der Schritt, der selten gezogen wird, sondern eigentlich immer nur auf dieser Beklagenebene und eigentlich wird immer nur auf der Sachebene über irgendwelche Dinge diskutiert, die verändert und verbessert werden müssen. Auf der methodischen Ebene, da macht man sich nicht die Mühe, immer mit diesem Satz, naja, die sind doch schon erwachsen und die sollen ja mal gefälligst besser miteinander reden. Also eigentlich immer nur mit dieser Appellhaltung, aber die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ja, wie kann ich das organisieren? Also mir fallen da solche Begriffe wie crossfunktionale Teams mal als Beispiel ein. Das muss ja, ist ja nicht das Ei des Kolumbus, so wie ich das gar nicht hinstellen. Aber das wäre ein Gedanke, über den man mal stolpern könnte, wie ich eine bessere Kommunikation zwischen Menschen herbeiführe, die vormals in Silos gearbeitet haben. Um jetzt nur mal ein Detail irgendwie rauszuschnappen. Aber sich über sowas Gedanken zu machen, wie kann ich das implementieren? Das erlebe ich selten. Und wenn du das irgendwie anbringst, dann immer mit so einer leicht abwehrenden Haltung. Naja, was soll denn dadurch besser werden?
Ja, und dazu zwei Thesen. Die traurige These dazu ist, dass die Leute glauben, dass das schon mit gesundem Menschenverstand von alleine funktioniert.
Ja.
Und die andere These ist, dass sie erkennen, dass Kommunikation verdammt schwer und schwierig ist, mhm, und sich da deswegen nicht rantrauen.
Ja. Ja. Das kann sein. Weil sie vielleicht selber keinen Handlungsspielraum sehen.
Ja, oder keine Idee, wie man es denn besser machen könnte. Und ich verstehe das ein Stück weit, denn es ist halt verdammt schwer. Das erlebe ich in so vielen Kontexten, also im beruflichen Kontext, im ehrenamtlichen Kontext, jetzt gerade auch hier bei uns im Zusammenspiel von Verwaltung und Rat der Stadt, wo halt viele Informationen nicht da sind, wo sie sein sollten, um fundiert Entscheidungen treffen zu können. Also egal, wo ich hinschaue, irgendwann sage ich immer wieder diesen Satz, naja, Kommunikation ist ja auch eine der schwierigsten Disziplinen.
Genau.
Und alle nicken, also deswegen meine zweite These, der bin ich näher, weil viele das wirklich über die Jahre auch verstanden haben, dass es halt verdammt schwer ist, dass es auch kein Patentrezept dafür gibt,
ja,
sondern dass wir da permanent dran arbeiten müssen und es ist immer anstrengend.
Mhm.
Weil es eben auch nie perfekt sein wird, ist meine Theorie oder auch meine These. Also perfekte Kommunikation habe ich noch nie erlebt, weil die Bedürfnisse der empfangenden Seite auch so unterschiedlich und vielfältig sind, dass irgendwer immer sagen wird, ja, das war jetzt aber nicht so, dass ich damit gut umgehen kann.
Ja. Würde auch für die Existenz von Teamcoaches sprechen,
ja,
die kontinuierlich begleiten. Und selbst wenn sie, ich übertreibe es, die Hälfte ihrer Zeit irgendwie mit der Hand im Schoß irgendwie da sitzen. Weil was ich als Gegenmodell leider sehr häufig beobachte, sind dann gerade, wenn es um Kommunikationsstörungen geht, dann so markante Sätze auch von Bereichsleitern schon gehört. Naja, in dem Fall XY hat es viel besser funktioniert, weil da bin ich dann mal hin und habe denen dann mal die Leviten gelesen, dass sie miteinander reden sollen. Das war jetzt auch ein Originalzitat. Also wo ich dann auch dachte, so, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also es gibt ein Problem in der Kommunikation, zum Beispiel von zwei Teams, die verteilte Standorte irgendwie haben und aufgrund dessen einfach nicht so nah miteinander sprechen können, wie ein Team, das ganz nah im gleichen Raum oder im Raum nebenan sitzt.
Mhm.
So, und dann gehe ich dahin und schreie die an. Also ich versuche mir das wirklich gerade bildlich so vor Augen zu führen. Ich schreie die irgendwie an, dass sie alle total doof sind, weil sie nicht miteinander reden und sie sollen das jetzt gefälligst tun. Dann gehe ich aus dem Raum raus und dann funktioniert's. Und dann denke ich mir so, ja, das glaube ich ja sofort.
Kommunikation per Appell.
Ja, genau. Also,
ja,
das sorry, ist so, das kann ich nicht glauben, dass das funktioniert.
Wenn ich zu dir sage, jetzt sei doch mal spontan.
Genau.
Also, nein, aber um auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, also was ist denn die Lösung? Wenn wir ein schwieriges Themenfeld haben und die Kommunikation ist ein solches, dann hilft doch nur Lernen.
Genau.
Dass ich also erstmal anerkenne, dass es schwierig ist,
ja,
und dass ich es halt immer wieder übe.
Genau.
Und jetzt kommen wie die Agilisten und sagen, naja, dann brauchen wir halt Feedbackzyklen, Rückkopplungsschleifen. Wir üben das eine Zeit lang, gucken, also machen ein Experiment, verändern unsere Art und Weise der Kommunikation, gucken, ob es besser geworden ist. Und wenn ja, machen wir mehr davon. Und wenn nicht, machen wir was anderes. Und das machen wir immer wieder und immer wieder, diese Rückkopplungsschleifen.
Und da fällt mir jetzt als einer der abschließenden Gedanken, weiß ich jetzt nicht, müssen wir mal gucken, jetzt aber auch der Punkt ein, dass das Lernen auf der Ebene gar nicht so sehr als notwendig erachtet wird, ist meine Beobachtung. Häufig heißt es, was weiß ich, so wie du sagst vorhin, es werden neue Tools eingeführt. Das ist fast noch wahrscheinlicher, dass darüber jetzt noch eine Schulung oder ein Seminar oder eine Expertin oder eine Experte eingeladen wird, die einem das irgendwie näher bringen und man das auch mal ausprobieren kann. Aber in dem Bereich, glaube ich, ist das Lernen am absolut schlechtesten ausgeprägt in Unternehmen, zu sagen, wie lernen wir das Kommunizieren miteinander, das Miteinander umgehen, ja, das organisatorische Lernen. Da habe ich den Eindruck, da ist noch wirkliches Brachland.
Ja, weil es, wie gesagt, es ist schwierig, es ist komplex und es funktioniert nur, wenn ich es erlebe, übe und dann darüber reflektiere. Und damit bin ich beim Zitat des Monats, was nämlich von Karl Hilti stammt und der sagt genau das. Der sagt, die Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene.
Ja, sehe ich definitiv genauso.
Ja. Oder? Also ja. Genau darum geht es, gerade bei so schwierigen Dingen wie Kommunikation. Ja. Dann kann es auch gelingen oder sagen wir mal immer besser gelingen, wenn ich da aber auch am Ball bleibe und nicht locker lasse und auch mich nicht damit abgebe, dass es ja schon irgendwie ein Stückchen besser geworden ist.
Das erinnert mich jetzt tatsächlich, und dann ist es meine letzte Anekdote für heute. das erinnert mich an just einen Artikel, den ich heute Morgen in der Süddeutschen gelesen habe, über einen 86-jährigen Antiquar, der also ein eigenes Antiquariat hat seit vielen Jahren und gerade auf TikTok irgendwie ein kleiner Star wird anscheinend. Und was er neben den ganzen TikTok-Geschichten eben auch erzählt, und da hat sie es mich gerade dran erinnert, der liest sehr viel. Okay, das überrascht jetzt erstmal nicht für einen Antiquar. Aber er sagt, er liest, was weiß ich, 3-4 Bücher parallel und sehr viele davon, meistens in den Abendstunden, in die Nacht hinein. Und er liest nicht auf dem Sofa, sondern auf dem Bett und nicht im Bett, sondern am Schreibtisch, weil er diese Bücher, die er liest, mit Aufmerksamkeit lesen möchte. Und das führt mich genau zu diesem Punkt. Also nur das mechanische Lesen, was ich vielleicht abends im Bett machen würde, damit ich irgendwie ein bisschen in den Schlafmodus irgendwie hinüberdriften kann, wo ich also mehr mechanisch irgendwann mal anfange zu lesen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Das macht er absichtlich nicht, sondern er macht es nicht, weil er es mechanisch, sondern weil er es verstehen möchte. Weil er nachdenken möchte drüber. Und das kann halt besser am Schreibtisch.
Das ist spannend. Ja, dann stelle ich noch eine letzte Frage an unsere Zuhörenden. Wer von euch das Agile Manifest oder den Scrum Guide zum Einschlafen liest, der möge sich mal bitte bei uns melden und erklären oder auch mal erläutern, wie erfolgreich das eigentlich ist, ob das geeignete Einschlaflektüre ist.
Was loben wir denn aus für die erste Person, die sich meldet?
Ach, ich weiß auch nicht. Ein Schoko-Weihnachtsmann?
Ein Schoko-Weihnachtsmann? Oh, das ist eine schöne Idee. Oder ein Schoko, ein Weihnachtskalender, ein Adventskalender aus Schoko.
Ja, Adventskalender ist ja schon fast zu spät.
Oh, stimmt, wir sind zu spät dran.
Oder?
Ja, obwohl, Mitte November kriegen wir noch hin. Also die erste Person, die sich über die Kommentare bei Spotify bei uns meldet, bekommt einen Schoko-Adventskalender.
Ja. Sehr schön.
Wunderbar. Holger, es war mir eine Ehre.
Es war mir eine Freude, Alex.
Und dann hören wir uns in der Adventszeit, würde ich sagen, oder?
Genau, dieses Jahr dann noch einmal und dann haben wir ja schon fast Bundestagswahlen.
Sehr schön, ich freue mich. Tschüss.
Und tschüss.